Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast. Dr. Caroline von Kretschmann, geschäftsführende Gesellschafterin des Europäischen Hofes in Heidelberg. Herzlich willkommen.
Guten Tag, liebe Frau Deckers. Ich freue mich, eingeladen worden zu sein.
Ja, und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Und starten wir doch mal sofort mit Ihrem Weg im Familienunternehmen. Sie einen ganz anderen Weg erst eingeschlagen, hatten Ihr eigenes Unternehmen in Berlin gegründet. Was hat Sie bewegt, den Weg zurück nach Heidelberg zu finden, in das Familienunternehmen zu gehen und auch andere Karrieren oder das, ich sag mal, Ihr früheres Leben zurückzulassen?
Also eigentlich müsste man da viel weiter vorne noch anfangen, nämlich was hat mich eigentlich dazu bewegt, nicht ins Familienunternehmen einzusteigen, weil wir sind ja eines der wenigen privat geführten Fünf-Sterne-Hotels in Deutschland, die es noch gibt. Und meine Eltern waren damals, als ich sozusagen nach dem Abitur und mein Bruder, wir uns fragten, was machen wir jetzt, schon die dritte Generation. Und es ist ja häufig so, dass dann die Nachfolger schon vorbereitet werden auf den Einstieg ins Familienunternehmen. Und wir hatten die besondere Situation, dass wir in einem sehr kompetitiven Markt sind mit einem Produkt, was hier eigentlich nicht hingehört, nämlich ein Fünf-Sterne-Produkt in eine Kleinstadt wie Heidelberg also eine mittelgroße Stadt, aber mit 160.000 Einwohnern, ohne internationalen Flughafen, ohne Messe- und Kongresszentrum, ohne Einkaufsmöglichkeiten der großen Brands, also alles Dinge, die eigentlich ein Fünf-Sterne-Gast sich wünscht. Und wir konnten damals schon jedes Jahr scheitern mit dem Betrieb und deswegen haben meine Eltern, meinem Bruder und mir nahegelegt, erstmal was Eigenes zu machen, was wir dann auch gemacht haben. Mhm. Also wir haben beide eine Banklehre gemacht, BWL studiert. Und dann habe ich nach meinem Studium bei einer großen Unternehmensberatung angefangen in München dann. Und nach 4 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und dann war ich tatsächlich in meinem eigenen Unternehmen. Und jetzt komme ich zurück zu Ihrer Frage, was hat mich bewogen, jetzt zurückzukehren? Es war eine Phase, in der meine Eltern eben sich auch Gedanken gemacht haben über eine Nachfolge oder was macht man? Die waren damals 65, was passiert jetzt mit dem Betrieb? Und dann haben sie meine Lebensgefährtin und mich gefragt, ob wir es machen wollten. Wir waren aber beide in Berlin sehr glücklich, hatten dort beide unsere Aufgabe auch gefunden. Also ich hatte eben mit einer Kollegin damals eine eigene Unternehmensberatung gegründet, die mittlerweile dann auch 15 Kolleginnen und Kollegen hatte. Meine Lebensgefährtin schon ihr eigenes Business aufgebaut, die ist systemische Beraterin und sehr erfolgreicher Coach und waren dort verbunden auch mit unseren Freunden und in Berlin eben in dieser Stadt. Und wir haben dann erstmal Nein gesagt, was meine Eltern sehr gut aufgenommen haben. so wie damals vor 40 Jahren dann auch schon gesagt hat, Hauptsache ihr seid glücklich, wir werden eine andere Lösung finden. Und ich habe dann nach einem Jahr gemerkt, dass sich diese Entscheidung gegen den Eintritt ins Familienunternehmen nicht gut angefühlt hat. Und es ist sehr beeindruckend, welchen Sog oder welche Anziehungskraft Familienunternehmen auf ihre Nachfolger und Nachfolgerinnen ausüben können. Und es war in unserem Betrieb eben auch so. Und ich habe dann meinen Eltern gesagt, ich möchte es mir doch mal angucken. Ich habe keine Verpflichtung den Eltern gegenüber gespürt, sondern dem Unternehmen. Und das war einfach ein Gefühl, ich muss es mir wenigstens mal angucken. Und ich bin aber reingegangen mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%, habe ich auch sehr transparent gesagt. Und dann habe ich mich aber auf den Schlag in dieses Unternehmen, in das Team und auch in die Branche verliebt. Und so bin ich jetzt seit über 15 Jahren jetzt hier auch sehr glücklich.
Also das war dann dieser Moment, das ist meine Aufgabe, so dieses tiefe Gefühl, auf einmal so wie so ein Flash dann, ja, das ist es dann. Also ne, obwohl das, war das so? Muss man sich das so vorstellen oder hat es länger gedauert oder war das wirklich dieser Moment, ja, es ist doch etwas, was mich ganz stark zieht, so ein Anker, der mich immer wieder zurückholt oder?
Also es war schon vom ersten Moment an ein sehr starkes Gefühl tatsächlich und Familienunternehmen sind ja sehr spezielle Konstruktionen, nämlich diese Verbindung von Unternehmen und Familie und es ist immer auch sehr stark emotional aufgeladen. Aber ich habe tatsächlich sofort gespürt, dass hier was anders ist. Also irgendwie habe ich immer mehr Energie bekommen, als ich gelassen habe und relativ schnell gespürt, dass ich hier tatsächlich an meinem eigentlichen Kraftplatz bin. Ich habe es mir dann natürlich auch nochmal erarbeitet. Ich bin nicht sofort hierher gekommen und habe gesagt, ich bin jetzt hier die Chefin und habe alles sofort im Griff, sondern habe mich sehr demütig in das Unternehmen, auch in die Branche eingearbeitet. Habe aber immer mehr gemerkt, wie sehr ich hier aufgehe. Und es ist wirklich sehr besonders zu spüren, wenn man an seinem Kraftplatz ist. Und ich gehe hier jeden Morgen rein und freue mich auf die Arbeit und freue mich auf das Team, freue mich auf das, was ich mache. Und es ist nicht immer einfach. Also wir haben eine herausfordernde Aufgabe, hier diesen Betrieb zu erhalten. Und es ist gibt es auch immer wieder schwere Situationen. Wir hatten auch schon Krisen. Corona war jetzt die größte, die ich jetzt miterlebt habe. Aber wir stecken auch aktuell wieder in einer sehr schwierigen Situation. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist, aber es ist eben eine sehr berührende und auch befriedigende und glücklich machende Situation, wenn man wirklich seinen Platz gefunden hat. Und ich weiß, dass das ein großes Privileg ist, aber wir versuchen hier auch mit unserer Unternehmenskultur und unserer Führungsansatz eben einen Ort zu schaffen, an dem das nicht nur die Familie so spürt, sondern eben auch die Kolleginnen und Kollegen, die mit uns hier arbeiten.
Interessant ist ja, ich meine, Sie sind da ja aufgewachsen. Sie hätten ja auch sagen können, es war immer mein Kraftort. Aber das haben Sie dann später gesagt, als dann diese Nachfolge anstand, dann hat sich irgendwie Ihr Blick oder Ihr Herz für das Unternehmen, also das Hotel, dann nochmals geändert. Das, so hört sich das jetzt an.
Ja, das, absolut. Also ich hatte tatsächlich nie das Ziel, hier mal im Familienbetrieb zu enden, sondern ich hatte wirklich die Möglichkeit, mich ganz frei zu entwickeln und hatte diesen Freiraum, was Eigenes zu machen. Und auf einer Ebene ist es auch kein Weg gewesen vom Familienbetrieb, sondern es war wie eine Vorbereitung auf das, was dann kam. Der Blick hat sich dann nochmal geändert. Ich hatte schon immer auch Respekt davor, diese Aufgabe zu übernehmen. Das war wahrscheinlich auch einer der wesentlichen Gründe, warum ich damals abgelehnt habe, weil ich in der vierten Generation nicht diejenige sein wollte, die diesen Betrieb, der über 150 Jahre erfolgreich von einer Generation zur nächsten übergeben wurde und sich am Markt gehalten hat, in den Ruin zu führen. Und was eben bei uns immer auch eine realistische Möglichkeit ist. Und dieser Respekt davor, ich will es jetzt nicht Angst nennen, aber Respekt davor hat mich auch zurückgehalten, hierher zu kommen. Und ich habe dann erst später eben den Blick öffnen können, auch was das auch alles bietet für mich und welches Entwicklungsfeld es für mich auch bietet. Und dann kam die Liebe tatsächlich erst später, glaube ich, dazu.
Was hat Ihnen geholfen, doch dann später in dieser sehr traditionsreichen Hotelleriebranche, in diesem alteingesessenen Familienunternehmen dann auch anzukommen?
Geholfen hat mir bestimmt auch die Freiheit, die mir meine Eltern gelassen haben, mich wirklich selber zu entscheiden. Also ich habe keinen Druck gespürt, von denen hier reinzukommen. Und man kann ja viel leichter zu etwas Ja sagen, wenn man nicht dazu sozusagen bewogen wird, ja, sondern wirklich es aus freien Schritten macht. Geholfen hat mir bestimmt auch, was ich von meinen Eltern schon von ganz früh mitbekommen habe, als Kind in einem Familienunternehmen aufzuwachsen, ist ja so, dass man immer eigentlich ein zusätzliches Geschwisterteil hat, was mit am Tisch sitzt, was auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, weil es natürlich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr läuft. Und ich habe eben gesehen, wie meine Eltern agiert haben hier im Betrieb, mit welchen Werten, mit welchem Führungsverständnis. Und da habe ich mir bestimmt sehr viel abgeschaut, was ich später auch in ganz anderen Branchen eingesetzt habe, aber dann natürlich auch mir hier geholfen hat. Und natürlich hat mir auch alles geholfen, was ich im Vorfeld auf ganz anderen Wegen gelernt habe. Also beispielsweise meine Tätigkeit in der Beratung. Zusätzlich habe ich noch mal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach auf Anraten meiner Lebensgefährtin. Und das hat mir auch sehr viel geholfen. Und alle diese Faktoren zusammen waren es, glaube ich, die mir auch dann den Mut gegeben haben, wirklich reinzugehen und auch mich langsam in diese Verantwortung wirklich reinzuarbeiten und schließlich dann auch nach ein paar Jahren, ich habe mich ja erstmal als Leiterin Marketing und Vertrieb hier reingearbeitet, erstmal projektbasiert, dann als Abteilungsleiterin und erst 2,5 Jahre später in die Geschäftsführung bin ich gegangen und mich eben so nach der Zeit dann wirklich in den Sattel zu setzen und zu sagen, jetzt bin ich verantwortlich für diesen Betrieb und nicht nur für diesen Betrieb, sondern für die 165 Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Unternehmen arbeiten.
Ja, die sich ja auch ganz reingeben. Also das merkt man ja auch einfach auch an ihrer Haltung, aber auch an der Haltung ihrer Mitarbeitenden über die Videos, ne, über das Bild, was sie transportieren, auch nach außen. Das kommt definitiv an. Sie stellen jetzt ganz bewusst das Team, die Mitarbeitenden, diese Betriebsfamilie über den Gast. War das schon immer so? Oder was hat sie zu dieser Perspektive geführt? Weil ich meine, Fünf-Sterne-Hotel, man denkt da, der Gast ist König, ne? Also da hat man ja nochmal so einen ganz anderen Blick, was der Gast haben muss. Ne? Ja. Sagen sie jetzt, nein, für uns ist das Team.
Ja, also es war tatsächlich auch für viele, haben das als revolutionär bezeichnet, was wir da gemacht haben. Der Ausgangspunkt war, dass ich eine Kollegin hatte, die mich mal in einem Abteilungsleiter-Meeting gefragt hat, ganz am Anfang. Ich bin 2010 hier eingestiegen und 2012, da war ich ganz frisch dann in der Geschäftsführung, hat sie mich gefragt, wo wollen wir 2030 sein? Oder 2025 war es sogar. Und ich hatte nicht sofort eine Antwort. Und das war für mich als ehemalige Strategie- und Organisationsberaterin natürlich unfassbar peinlich, dass ich darauf keine Antwort hatte sofort. Und wir haben dann einen Strategie-, Organisations- und Visionsprozess gemacht intern. Der war ganz kurz und weil es so auf der Hand lag, was uns ausmachte, wohin wir wollen. Und da haben wir unseren Nordstern formuliert, also unsere Vision. Und die war, wir wollen das herzlichste Fünf-Sterne-Hotel Deutschlands werden. Damals noch Stadthotel, wir haben es noch ein bisschen erweitert jetzt. Und das war auch damals für viele schon etwas komisch, dass wir dieses herzlichste Hotel zu werden in den Mittelpunkt gestellt haben. Viele haben gesagt, das ist doch spiritueller Humbug, was ihr da macht und ihr seid ein Wirtschaftsunternehmen und ihr müsst Geld verdienen. Und wir haben gesagt, nein, das Beste, was wir haben, sind unsere Kolleginnen und Kollegen. Die Art und Weise, wie die mit unseren Gästen umgehen und überhaupt mit Menschen umgehen, die das Haus betreten. Und deswegen ist das eine stimmige Vision für uns, weil das ist der Unterschied, den wir machen. Alle Hotels haben eine gute Infrastruktur in dem Segment. Alle haben auch bestimmte Tools, und die sie anwenden. Aber das, was uns ausmacht, ist dieser unfassbar zugewandte, herzliche Service, den wir tatsächlich schon über Generationen auch hier praktizieren. Und dann haben wir noch unsere Mission formuliert, nämlich einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Und da war dann ganz schnell klar, dass wir gesagt haben, das beginnt mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die für uns das Beste sind, was wir haben. Und die stehen eben vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen, weil wir der Überzeugung sind, dass das Erlebnis des Gastes nie besser sein kann als das Erleben der Menschen, die hier dieses Erlebnis schaffen. Und ich sage es immer wieder und ich muss es sagen, es hat nichts Transaktionales. Also wir sind nicht nett zu unseren Kolleginnen und Kollegen, die wir übrigens bewusst Kolleginnen und Kollegen nennen und nicht Mitarbeitende, um zu signalisieren, dass wir mit ihnen auf Augenhöhe sind. Wir sind nicht nett zu denen, damit die nett sind zu den Gästen, damit wir mehr Umsatz machen, sondern es ist uns als Herzensanliegen, dass es denen wirklich gut geht. Und es ist irgendwie schlüssig, dass wir von unseren Kolleginnen und Kollegen nicht erwarten können, dass sie herzlich, zugewandt, achtsam zu unseren Gästen sind, wenn wir nicht intern genauso mit unseren Kolleginnen und Kollegen sind. Und ich glaube, das ist dann sehr schnell verständlich. Und die meisten Gäste haben das auch verstanden. Und als Gast spüren sie sofort, wie die Stimmung in einem Betrieb ist oder auch als Klient oder egal, wo man ist. Es ist branchenübergreifend, gilt es. Und ob da eine gute Stimmung ist, ob die Kollegen sich mögen, ob die gerne hierher kommen, ob die gerne Menschen glücklich machen wollen. Und das ist eben unsere Aufgabe in der Führung, dass wir diese Rahmenbedingungen schaffen, dass es unserem Team bei uns wirklich gut geht.
Mhm. Sehr spannend. Also dass das der Nordstern auch ist für Sie, ne? Also diese Herzlichkeit, das Glücklichsein, das verbindet man ja im ersten Moment nicht unbedingt mit einem Fünf-Sterne-Hotel, ne? Das ist dann Weltklasse und Polyglott, ne? Also da verbindet man ja doch nochmal ganz andere Begrifflichkeiten damit. Und wie gelingt es Ihnen dann, ich sag mal so, das Fünf-Sterne-Haus zu führen, was ja auch, wo ja auch sehr viele Hierarchien sind, in der Küche, im Housekeeping, und dann gleichzeitig ja auch diese Wärme zu transportieren, ne? Also praktisch dieser Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und auch dieser Menschlichkeit.
Ja, also ich glaube, dass Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit kein Gegensatz sind, sondern Menschlichkeit ist eher die Voraussetzung dafür, für uns wirtschaftlich zu arbeiten. Das ist zumindest unser Ansatz und es ist auch unsere Erfahrung. Also unsere Erfahrung ist, je mehr man gibt, desto mehr kriegt man zurück. Und diese zutiefst menschenfreundliche, zugewandte Haltung, die wir haben, die stellt tatsächlich Menschen über den Profit. Und zugleich ist es interessant, dass diese vermeintlich soften Faktoren am Ende zu harten Fakten führen. Und es ist, Sie sprechen zum Beispiel Hierarchien an. Wir folgen ja dem Ansatz der dienenden Führung, also Servant Leadership. Und wir erfahren eben, dass es unheimlich kraftvoll ist, sich in den Dienst von Menschen zu stellen und in deren Wachstum und Entwicklung. Und es bedeutet aber nicht, dass wir hier alles einfach nur möglich machen und jedem Wunsch erfüllen und keine Hierarchien haben und keine klaren Regeln auch haben. Also das schließt sich auch nicht aus. Also wir sind hier keine Kultur, in der Friede, Freude, Eierkultur praktiziert wird, sondern wir balancieren eben Menschlichkeit auch mit einer Exzellenz. Und also ich sage immer, High Integrity und High Performance schließen sich nicht aus, sondern bedingen sich. Und wie schaffen wir das? Indem wir einfach zunächst mal ein wirklich positives Menschenbild haben. Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass der Mensch gut ist. Also er ist nicht per se gut, aber er ist für das Gute gemacht. Und dieses positive Menschenbild kombiniert mit den Werten, die wir hier im Haus leben, wie Vertrauen, Integrität, Fairness, Großzügigkeit. Auf dieser Basis können wir dann entsprechend auch Leistungen erbringen, Exzellenz erbringen. Und wenn Sie nur, sage ich mal, professionell sind und nur Exzellenz erbringen, ohne Menschlichkeit, wird das häufig kalt und distanziert. Und wenn Sie auf der anderen Seite aber nur menschlich sind, in Anführungszeichen, dann wirkt das häufig dilettantisch und bemüht. Und es braucht beides. Und das heißt, wenn wir beispielsweise bei uns auch merken, dass Dinge nicht funktionieren, dann sprechen wir das an. Also wir geben Feedback. Wir entwickeln Menschen auch. Und das bedeutet auch, dass wir kritische Dinge ansprechen und dann sozusagen konstruktiv destabilisieren, um Wachstum zu ermöglichen. Und es gehört eben beides zusammen. Und das funktioniert auch beides zusammen. Und das ist sozusagen der Grundtenor von wirklicher Gastfreundschaft und wirklicher Hospitality, ist eben die Kombination aus einer sehr professionellen Leistung, aber kombiniert mit einer hohen Achtsamkeit, hohen Empathie, hohen Zugewandtheit. Und dann berühren sie auch die Menschen. Und auf einer Ebene bin ich tatsächlich der Meinung, dass in den Zeiten, in denen wir uns im Moment bewegen und auf die wir auch zusteuern, ist genau diese menschliche Komponente viel wichtiger als ein reiner Perfektionismus, infrastrukturell beispielsweise. Also wir haben ein Haus, das gibt es seit 160 Jahren. Wir sind eines der wenigen familiengeführten Hotels ohne kapitalstarken Investor. Das heißt, wir haben natürlich einige Schwächen auch bei uns, weil wir keinen Menschen in unserem Rücken haben, der uns mal 10 Millionen oder 15 Millionen oder 20 Millionen gibt, um einfach mal alles zu renovieren. Und wir haben andere Marktbegleiter, die wir eben bewusst nicht Wettbewerber nennen, haben diese Ressourcen rein kapitalmäßig, aber denen fehlt dann diese innere Haltung und dieser werteorientierte Ansatz. Und unsere Kolleginnen und Kollegen, die machen den echten Unterschied. Und viele unserer Gäste sagen auch, so einen einmaligen Service haben wir noch nie erlebt. Und vielleicht könnte man an der Stelle nochmal beim nächsten Mal etwas optimieren in der Infrastruktur. Aber am Ende bleiben die Menschen wegen des Services. Und das finden sie eben in unserer sehr stark digitalisierten Welt immer weniger. Eine echte Zuwendung. Und so interpretieren wir beispielsweise auch unseren Luxus nicht als den goldenen Wasserhahn oder den Bentley vor der Tür, sondern als Zeit und Aufmerksamkeit, die wir dem Gegenüber schenken. Und es beginnt bei uns in der Führung. Was schenken wir unserem Gegenüber als Kollege oder Kollegin? Echte Präsenz, echte Aufmerksamkeit, echtes Interesse am Gegenüber. Und was schenken unsere Kolleginnen und Kollegen wieder dann unseren Gästen? Und das ist sehr einzigartig.
Das ist auch einzigartig und es ist fantastisch, dass Sie damit so erfolgreich sind, weil somit können Sie, sind Sie einmal Role Model und inspirieren, aber man kann auch jedem Manager sagen, der das irgendwie belächelt, hier, schaut doch mal dahin, das funktioniert. Das ist nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwie ein Kuschelkurs, der vielleicht in ist. Das sind wirklich harte Fakten und ich finde, das ist so toll, dass immer mehr Beispiele zu sehen, wo Menschlichkeit die Voraussetzung ist für wirklich langfristigen, nachhaltigen Erfolg und Zukunftsfähigkeit.
Ne? Ja, als Familienunternehmen bezeichnet man ja dieses langfristige Denken und Denken in Generationen als enkelfähiges Wirtschaften. Also wir denken eben nicht in Quartalsberichten und wir können, auch weil es ja unser eigenes Geld ist, in Anführungszeichen, wir verzichten ja bewusst auf Ergebnis, weil wir sagen, people over profit. Und das wird am Anfang belächelt. Am Ende zahlt es sich dann meistens aus. Also ein Beispiel war auch während der Corona-Pandemie. Wir wurden ja von einer Stunde auf die andere von 100 auf 0 runtergefahren, durften keine Gäste mehr aufnehmen. Und wir haben am zweiten Tag direkt eine Beschäftigungsgarantie für unsere 165 Kolleginnen und Kollegen ausgesprochen. Davon gibt es übrigens 35 Auszubildende. Und haben gesagt, wir nehmen lieber privat noch einen Kredit auf, weil wir hatten auch kein Geld mehr, als einen von unseren Kolleginnen und Kollegen zu entlassen. Das hat natürlich eine unfassbare Sicherheit im Team hervorgebracht. Und auch eine also wirklich psychologische Sicherheit ist ja eine Grundvoraussetzung für Leistung. Ja? Und das war ein Faktor, der hat unheimlich gewirkt. Es kamen dann Eltern von Kolleginnen von zu mir ins Büro und haben wirklich mit Tränen in den Augen gesagt, das werde ich Ihnen nie vergessen. Wir haben auch alle in der Probezeit übernommen übrigens, was ja ein leichtes gewesen wäre, die nicht zu übernehmen. Unsere Marktbegleiter hier in Heidelberg und auch anderswo haben am zweiten, dritten Tag nichts Besseres zu tun gehabt, als 30% ihrer Kolleginnen und Kollegen zu entlassen. Das bleibt natürlich auch. Nach Corona hatten wir ein hochmotiviertes, hochloyales Team, was sofort wieder gestartet ist und konnten alle die gesteigerte Nachfrage abbilden, während die anderen sozusagen immer noch darauf warten, dass sie wieder Kollegen bekommen in ihr Team, was sich aber auch rumspricht. Wissen Sie, diese richtige, empathische, werteorientierte Führung, die beweist sich ja bei schönem Wetter, aber insbesondere, wenn das Wetter nicht schön ist. Und was tun Sie, wenn es wirklich eng wird? Bleiben Sie dann bei Ihren Werten oder kippen Sie? Und nur die Werte, die wirklich bleiben, die sie auch in schwierigen Zeiten leben, sind die, die wirklich tragfähig sind und Vertrauen schaffen. Und das merken sie auch heute. Wie kann es sein, dass die ganzen amerikanischen oder viele amerikanische Großkonzerne, kaum ändert sich der Wind, ihre Diversity-Programme kippen, dann kann es nicht so viel gewesen sein um Diversity. Weil wenn man wirklich an Diversity glaubt, kippt man es nicht, nur weil gerade es opportun ist. Und das ist etwas, an dem viele scheitern, weil einige sagen uns auch, ja, ihr habt jetzt ja alles, wir sind ja sehr transparent. Wir sprechen ja über alles, was wir hier machen und geben das auch weiter. Unsere Führungskultur, unsere Führungsphilosophie, unsere Beschreibung der Werte. Wir sind wirklich sehr, sehr offen mit dem, was wir tun. Und viele sagen auch, ja Mensch, aber dann macht euch doch jeder alles nach und dann habt ihr gar keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Und dann sagen wir auch mal, wäre es schön, wenn viele das machen würden, weil dann wäre die Welt ein bisschen besser. Aber es ist gar nicht so einfach nachzumachen. Weil es setzt einen inneren Prozess der Führungskräfte voraus. Und da muss man sich erstmal mit sich selber auseinandersetzen. Da muss man mit seinem Wertekonstrukt sich auseinandersetzen. Dann muss man dieses Wertekonstrukt jeden Tag leben. Und dann muss man es eben auch leben, wenn es wirklich eng wird. Und das ist etwas, was nur wenige schaffen. Nämlich nur die, die sich wirklich durchgearbeitet haben und wirklich dahinter stehen.
Absolut. Also die sich selber auch als Mensch verändert haben, sich dahin entwickelt haben und selber diese reife Führung leben können, diese selbstreflektierte Führung leben können. Ne? Definitiv. Kommen wir doch nochmal auf Ihre Kolleginnen und Kollegen zurück. Sie haben jetzt hoch motivierte, engagierte, hochloyale Kolleginnen und Kollegen. Durch die Haltung, durch die Kultur im Haus. Aber schauen Sie auch noch zu sehr auf bestimmte Kriterien? Also meine Frage ist, werden die Menschen einfach so loyal, indem sie zu Ihnen kommen? Oder schauen Sie auch noch auf bestimmte Kriterien, dass Sie sagen, unser Haus braucht bestimmte Leute, bestimmte Werte? Da müssen wir schon drauf gucken.
Ja, beides, glaube ich. Ich glaube, interessanterweise, dass wir meistens gefunden werden von den Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen. Also die sehen uns auf den Social-Media-Kanälen und sehen die Geschichten, die wir erzählen über unser Haus. Wir transportieren damit ja unsere Werte und wer wir sind, damit die Leute wissen, für was wir stehen. Und die erhoffen sich bei uns natürlich, in einer Kultur zu arbeiten, in denen sie gesehen werden, gewertschätzt werden und entwickelt werden. Und das sind meistens Menschen, die genau diese Form der Führung gerne haben, aber auch selber so agieren. Zugleich entwickeln wir uns ja alle immer weiter. Und das heißt auch nicht, dass wir nicht hier bei uns im Haus genauso Konflikte haben und genauso vor Herausforderungen stehen. Und ich meine, Unternehmen sind soziale Systeme und da sind Menschen, die miteinander kommunizieren. Und Kommunikation ist ja sowieso eine große Herausforderung, dass man sich wirklich versteht. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dass sich Menschen bei uns auch dann entwickeln und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Also ich entwickle mich auch jeden Tag weiter. Ich habe mich unglaublich entwickelt, seitdem ich hier in dem Betrieb bin, weil ich einfach Dinge lernen musste, damit ich hier gut durchkomme. Also beispielsweise war ich absolut ein harmoniebedürftiger Mensch, der Konflikten aus dem Weg gegangen ist. Und ich habe in dem Betrieb, aber auch über diese Ausbildung und auch immer in der Reflexion mit meiner Lebensgefährtin, die auch in diesem Feld natürlich sehr tätig ist, gemerkt, wie wichtig Konflikt auch ist als transformative Ressource. Und wie wichtig es ist, da auch über seine eigenen blinden Flecken mal ein bisschen Rückmeldung zu kriegen und zu merken, was sind meine Wahrnehmungsmuster, was sind meine Neigungstendenzen auch in der Beurteilung. Und wie wichtig ist es eben, Konflikte eben auch auszutragen. Also es ist ja nichts schlimmer als in einem Betrieb, wenn es keine Konflikte mehr gibt, weil dann gibt es auch keine Entwicklung mehr. Und diese Refokussierung und auch Umdeutung, was ist eigentlich Konflikt und wie wichtig ist es auch, damit umzugehen, weil Unternehmen sind ja auch um Konflikte herum gebaut und natürlich gibt es immer zwischen Abteilungen wie, was weiß ich, Küche und Service, die haben einfach unterschiedliche Interessen oder Sales und Produktion unterschiedliche Interessen. Und wie geht man damit um? Und da musste ich mich unglaublich strecken, dass ich da jetzt bewusst reingehe und mich auch tatsächlich manchmal freue, dass es Konflikte gibt, weil manchmal muss man sie ja auch bewusst schüren, damit es wieder eine Entwicklung gibt. Und so gibt es ganz viele Dinge jeden Tag, auch bei denen ich auch anhand anderer Kollegen lerne und mich weiterentwickle und mich strecken muss und außerhalb von meiner Komfortzone wieder was hinzunehmen muss. Und so geht es ganz vielen Kollegen und Kollegen hier auch. Also, und das ist jetzt nicht so, dass hier in so einer Harmoniesülze alles vor sich hin in die richtige Richtung sich entwickelt, ja, ganz im Gegenteil. Also aber dennoch haben wir bestimmte Werte und die nehmen wir sehr, sehr ernst. Und die sind wirklich zutiefst in unserer DNA drin. Also sowas wie Vertrauen beispielsweise, dass wir den Menschen erstmal vertrauen. Und wer anderen vertraut, der schießt sie ja eigentlich auch in der Entwicklung.
Ja.
Und das setzt ja auch wieder ein gewisses Selbstvertrauen voraus. Aber unsere Erfahrung ist eben, wenn sie Menschen vertrauen, entstehen unfassbare Dinge, die wachsen über sich hinaus.
Ja.
Oder ein Wert wie Integrität, also sich wirklich wie ein ehrbarer Kaufmann und eine ehrbare Kauffrau, würde man früher sagen, aber heute einfach moralisch sauber zu verhalten, und zwar in jeder Situation. Und es kommen täglich Situationen auf einen zu, in denen könnte man kurzfristig wahrscheinlich profitieren, auch ökonomisch. Aber man hat eindeutig das Gefühl, das ist einfach nicht sauber. Ja, und manchmal kriegen wir auch, sage ich mal, unmoralische Angebote, ja, die wir dann einfach ablehnen. Und was dann auch erstmal irritierend ist für das Gegenüber, weil die denken, sind die so blöd, die könnten doch jetzt ein wahnsinniges Geschäft machen. Und dann sagen wir, nein, das machen wir nicht. Dann verdienen wir lieber kein Geld als so. Und auf einer Ebene wird dann das Agieren auch in VUCA-Zeiten, also mit einer hohen Volatilität, einer hohen Unsicherheit, einer hohen Komplexität und sehr ambigen Situationen, ganz einfach, weil ganz klar ist, in welche Richtung man jetzt gehen muss. Und da stellt sich dann gar nicht diese große Frage, gehen wir jetzt rechts oder links, sondern ist ganz klar, nee, den Weg gehen wir nicht, weil der ist einfach nicht okay.
Ja.
Und das ist dann auch wieder ein Fundament, auf dem wir als Betrieb, aber auch wir jeder Einzelne ganz gut agieren können.
Ja, und diese Werte, sprechen Sie da offen drüber oder werden die kommuniziert oder gibt es da irgendwie Workshops zu? Also kommen die an bei den Ihren Kolleginnen und Kollegen und fragen Sie da auch mal nach, ne? dass Sie sicher sind, ja, wir sind ja alle haben das gleiche Verständnis.
Also ich glaube, es braucht da auch beides. Also wir haben angefangen in diesem Visions- und Strategieprozess und als wir diese Unternehmensphilosophie dann auch explizit formuliert haben, haben wir die alle aufgeschrieben auch. Zugleich verkommen die schnell zu semantischen Höfen, wenn sie auf Hochglanzbroschüren draufstehen. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen Werte am besten über Bezugspersonen verinnerlichen. Und das heißt, wenn wir etwas vorleben und wenn wir etwas artikulieren, wenn wir merken zum Beispiel, ein Kollege macht das und das und dann finden wir, das passt aber nicht zu unserem Wert, was weiß ich, Herzlichkeit oder vertrauenswürdiges Arbeiten, dann sagen wir, wissen Sie, wenn Sie das so und so machen, dann kommt es bei mir so und so an. Ich nehme das jetzt einfach anders wahr. Ich empfinde das als nicht fair, weil, und ich wünsche mir einfach, dass Sie es anders machen.
Ja.
Dann kommt meistens sowas, ja, stimmt, wollte ich gar nicht so auslösen, diese Reaktion, habe ich gar nicht gemerkt, dass das so rübergekommen ist. Also beispielsweise hatte ich das letztens am Empfang, da hat ein Gast, hatte irgendein Problem und hat sich dann beschwert und dann war ich vorne mit dem Kollegen und diesem Gast und der Kollege hat mir die Situation nochmal geschildert, hat dann aber in dritter Person über den Gast gesprochen. Also er hat gesagt das und das und dann habe ich gesagt das und das und dann hat er gesagt und der Gast stand daneben. Wir haben die Situation dann geklärt. Ich habe ihm dann nur im Nachgang gesagt, darf ich Ihnen kurz ein Feedback geben? Wenn ich der Gast gewesen wäre, mich hätte das irritiert, dass Sie über mich gesprochen haben. Sie hätten aber dann, Herr Müller hat, Sie haben doch mir dann gesagt und ich hatte Ihnen dann gesagt, Herr Müller, dann war es doch so und so. Weil das könnte auch irgendwie komisch klingen und nicht respektvoll klingen, wenn man über jemanden spricht. Und dann hat er gesagt, stimmt, will ich auch immer nicht, dass jemand über mich spricht. Das ist so ganz schnelles Abgleichen und dann damit eine gute Erfahrung machen, dann etabliert sich das. Viel ist eben auch, wenn man Menschen sagt, wie hätten sie sich dann gefühlt? Wie würde es dir gehen, wenn du einfach erst 3 Stunden vorher, bevor der Dienst anfängt, deine Dienstzeiten bekommst? Da würdest du auch sagen, nervt mich oder finde ich respektvoll oder sowas. Was würdest du dir wünschen? Ja, ich würde mir wünschen, dass ich 7 Tage vorher mindestens meinen Dienst habe. Da kann ich ja nicht planen. Ah ja, stimmt. Also es sind so eigentlich ganz banale Dinge, aber das ist das tägliche Feedback geben, immer wieder. Und damit kann man dann diese Werte eben sehr gut etablieren. Man muss sie greifbar und spürbar machen. Und dann wird es auch gelebt.
Jetzt haben Sie ja ein Arbeitsumfeld, was arbeitsintensiv ist. Das ist 24 Stunden am Tag, das ist 7 Tage die Woche, das ist an allen, insbesondere an den Feiertagen, insbesondere zu den Urlaubszeiten. Wie nehmen Sie da die Kolleginnen und Kollegen mit, dass da irgendwie keine falschen Vorstellungen gibt oder ne, dass irgendwie klar ist, ja, hier wird ordentlich gearbeitet, ne?
Also, ja. Also kann man Ingeborg Bachmann zitieren, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar.
Ja.
Also es ist, meine Erfahrung ist, dass nichts Vertrauen mehr zerstört als Unsicherheit und Unklarheit. Und die Menschen können mit klaren, auch schwierigen Nachrichten ganz gut umgehen. Nicht damit umgehen können sie, wenn sie nicht gesagt bekommen und später erfahren. Also das könnte man jetzt ins Politische gehen. Ich glaube auch, dass wir uns Bürgern eigentlich viel mehr Klarheit auch zuzumuten wäre und dann könnten auch bessere Schritte gegangen werden. Aber wir müssen ganz klar auch mit diesen Dingen umgehen und sie auch kommunizieren und zugleich eben auch sagen, okay, auf der einen Seite, wir haben einen 24-Stunden-Betrieb, der 365 Tage im Jahr läuft, aber Sie müssen nicht jedes Wochenende hier sein, ja, weil Sie haben 5 Tage wie jeder andere auch. Und wir verteilen dieses Wochenende eben auf breite Schultern. Jeder ist mal dran. Und es geht, glaube ich, vielen auch gar nicht mal um das absolute Gehalt oder um die absoluten freien Tage, sondern um eine Fairness.
Ja.
Und wenn man das Gefühl hat, fair behandelt zu werden, ist übrigens der dritte große Wert, neben Vertrauen, Integrität, ist Fairness, also ein Kernwert bei uns, dann geht der ganz viel mit, ja. Und wenn er das Gefühl hat, dass der andere auch genau das Gleiche einbringt und auch genau die gleichen Rahmenbedingungen hat. Und es gehört nun mal zu unserem Geschäft, dass wir an Feiertagen, Wochenenden und immer, wenn alle anderen frei haben, da sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ganz viele andere schöne Dinge, die Hotellerie und Gastronomie zu bieten hat.
Stimmt. Jetzt, Sie sind ein 5-Sterne-Hotel, Grand Hotel. Wie halten Sie das relevant für jüngere Menschen? Also Sie sagen, die Altersgruppe hauptsächlich Ihrer Gäste ist so 40, 45. Wie relevant ist das für die, so ein Grand Hotel?
Also ich glaube, es wird immer relevanter wieder. Also wir merken eindeutig, dass wir ganz viele junge, neue Menschen oder junge Menschen haben, die neu zu uns kommen, so muss man das sagen. Weil sie angezogen werden über die Social-Media-Kanäle, weil sie merken, das ist kein verstaubtes Grand Hotel, sondern da sind auch ganz coole Typen, die da so rumtanzen und Muster brechen und Humor haben und das eben sehen, dass wir kein Haus sind, in dem man vor Ehrfurcht erstarren muss, sondern das eben eine gewisse Haltung auch hat. Und so kann man auch junge Menschen in ein Grand Hotel ziehen. Und auf der anderen Seite gibt es gerade in dieser sehr entkörperlichten und manchmal seelenlosen Zeit den Wunsch danach, an einen Ort zu gehen, an den es eben noch anders ist, an dem man noch einen persönlichen Kontakt hat, an dem man gesehen wird, auch als Gast und gewertschätzt wird und eine echte Beziehung, also zumindest in der Kürze der Zeit, eine echte Begegnung, würde ich vielleicht nur sagen, erleben kann. Und es ist auch etwas, was jungen Menschen wichtig ist. Und jungen Menschen ist sowieso, ist meine Erfahrung jetzt auch bei den jungen Menschen, die zu uns kommen, um bei uns zu arbeiten, denen ist jetzt der klassische Firmenwagen nicht mehr so wichtig und das Eckbüro, sondern die wollen ein Unternehmen, das für eine gewisse Werteorientierung steht, die einen Sinn vermitteln, also zumindest Rahmenbedingungen schaffen, dass diese jungen Menschen ihre Arbeit Sinn verleihen können, so muss man sagen. Eine gewisse Gemeinwohlorientierung auch, die das Unternehmen hat. Und das zieht die an. Und so ist sozusagen ein Hotel, auch ein Grand Hotel, ein gewisser Ort der Stabilität und muss nicht angestaubt sein. Ja, sondern da ist eher so Tradition eben auch die Wurzel für vieles, was neu dazu kommen kann.
Mhm. Wann haben Sie gemerkt, dass Social Media, wo Sie ja sehr aktiv und präsent sind, ein unglaublicher Hebel ist für ihren Erfolg? Dass sie gesagt haben, Mensch, das macht ja was da draußen. Also man ist ja immer vor seiner Kamera, man postet sogar mehr oder weniger alleine, so für sich. Und wann haben sie gemerkt, wow, da passiert ja was da draußen, wenn wir da was zeigen?
So richtig angefangen hat es während der Corona-Zeit. Da waren wir ja alle unglaublich digital. Da hat es ja auch angefangen mit digitalen Meetings und so. Und es hat angefangen damit, dass wir selber was für uns tun wollten, dass wir Freude haben und ein bisschen wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, wow, das hat ja eine unfassbare Resonanz. Und ich glaube, dass tatsächlich auch dieses Gefühl von, da ist ein Ort, an dem Menschen gerne miteinander arbeiten, da ist ein Ort, die, an dem Menschen bestimmte Werte leben, bestimmte Haltung leben, da gibt es eine Sehnsucht da draußen in dieser Welt nach genau diesem. Und da haben wir gemerkt, boah, wir kriegen unheimlich viel positive Rückmeldung. Und dann kommt natürlich eins zum anderen und dann haben sie ein oder zwei so kleine Reels, die wirklich unglaublich performen, in Anführungszeichen, in denen sie wirklich viral gehen. Und dann kommt eins zum anderen. Also wir haben mittlerweile wirklich 10-15% unserer Gäste kommen deshalb zu uns, weil sie uns einfach mal erleben wollen und weil sie auch vielleicht mal checken wollen, ist es wirklich so oder machen die dann nur irgendwie Marketing. Für mich ist es immer das Beruhigendste, wenn die Gäste hierher kommen und sagen, es war wirklich noch viel schöner, als wir es uns vorgestellt haben. Und es ist wirklich so. Und man kann das ja nicht halten. Wenn man einfach nur Marketing als Vertriebsmittel sieht, dann, und dahinter steckt es nicht, dann wird es ja auch hohl und leer und es geht ganz schnell nach hinten los. Das heißt, das, was wir da draußen auch erzählen und sagen, das muss hier wirklich gelebt werden. Sonst wendet es sich ins totale Gegenteil. Und als Mittel, um Kolleginnen und Kollegen für uns zu begeistern, ist es sowieso mit das Stärkste im Moment gerade. Wir kriegen ganz viele Bewerbungen deshalb. Und aber auch wirklich berührende, ganz viele zutiefst berührende Geschichten von Menschen, die dann schreiben, ihr habt mein Leben verändert oder dank Ihnen habe ich wieder Hoffnung gefunden oder ich war die letzten 4 Monate in Quarantäne, weil ich eine Knochenspende bekommen habe und ich habe nur über eure TikToks und eure Insta-Reels geschaut. Ganz viele, auch die hierher kommen und sagen, wir wollen nur einmal hier mit ihnen auf ein Foto. Letztes Mal eine Schulklasse. Wir haben ja dieses, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, dieses Guten Morgen, Gute Nacht Reel, was irgendwie jetzt mittlerweile 10,1 Millionen Mal auf Instagram geschaut wurde. Da hat mir eine Dame aus Dänemark geschrieben, dass sie eine Schulklasse, die ist ja Lehrerin, und dass sie mit ihrer Schulklasse das gesehen hat und jetzt machen die jeden Freitagabend, das ist ja sozusagen, wünscht dir ein schönes Wochenende, jeden Freitag, wenn die Schule aufhört, wird dieses Lied gespielt. Also wir haben es nach Dänemark in den Lehrplan geschafft. Aber was ich damit nur sagen will, es ist sehr, sehr berührend, was das mit den Menschen macht. Und dann wiederum auch mit uns. Und es geht eben, ich sage immer, wir nutzen dieses Haus ja nicht nur als Hotel, sondern es ist ein Medium, um diese zutiefst menschenfreundliche und zugewandte Haltung nach draußen zu tragen. Und eben über diese Resonanz, die dann entsteht, wirklich einen Impuls zu geben. Und es gibt auch viele Betriebe, die sagen, wir nehmen ganz viel von euch auf. Wir machen jetzt ganz viel auch bei uns im Betrieb. Und wir versuchen das auch bei uns umzusetzen. Und das sind ja alles ganz wunderbare Dinge, die da passieren. Und das ist ja nur ein ganz kleines, wir können ja die Welt nicht verändern, aber wir können hier bei uns einen Ort schaffen, an dem wir gerne leben wollen. Und dadurch wird, wenn wir im Unternehmen diese Haltung leben und die dann nach außen tragen, dann wird es ja sozusagen auch ein bisschen kollektiv und dann kann man wirklich was verändern.
Ja, definitiv. Das war sogar eine Frage, über die ich nachgedacht hatte. Gibt es da draußen Hotels, die sagen, Mensch, das, was die Familie von Kretschmann macht, das müssen wir eigentlich auch mal machen. Ist das irgendwie, haben Sie es schon gemerkt, so ein bisschen nicht ein Standard geworden, aber irgendwie so ein Stern in der Hotellerie? Gucken wir mal nach Heidelberg, da machen wir tolle Sachen. Wir haben nur unsere PR-Videos auf Kanälen, aber die machen so richtig coole Sachen.
Ja.
Haben Sie sowas auch schon gehört?
Absolut, absolut. Also ich kriege auch immer wieder Artikel geschickt. Könnte ich denken, das habe ich selber gesagt. Also das wird dann auch natürlich auch auf der einen Seite kopiert, in Anführungszeichen. Aber ich finde es eher ein Kompliment, ja, wenn andere jetzt das genauso machen. Und es weit über die Hotellerie hinaus. Also ich halte sehr viel Vorträge auch und mache das zum Beispiel auch bei Automobilproduzenten oder bei Banken, weil es eine ich glaube, dieser Ansatz ist branchenübergreifend. Der hat mit der Hotellerie, da passt es natürlich besonders gut, weil wir so viel mit Menschen zu tun haben. Aber ich glaube, dass die echte gelebte Hospitality, also jetzt nicht verstanden als klassischer Service, der nur effizient ist und prozessorientiert und kühl in Anführungszeichen, sondern wirklich als achtsam zugewandten Dienst am Menschen, der Erwartungen übertrifft, glaube ich, dass dieser Hospitality-Ansatz auch zukünftig in anderen Branchen zum echten Differenzierungskriterium wird.
Absolut. Also da bin ich ganz Ihrer Meinung und ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass es Ihr Beispiel gibt und dass Sie da so viel in die Welt hinausstrahlen. Müssen Ihre Azubis oder Ihre Kolleginnen und Kollegen bereit sein, Social Media Stars zu werden?
Nein,
oder
auf keinen Fall.
Müssen die offen sein? Steht das im Arbeitsvertrag?
Nein, ganz frei, ganz frei. Nichts muss, aber alles darf. Wir haben natürlich ein paar, die gerne mitmachen, richtig gerne mitmachen. Ich mache fast immer mit, weil ich kann nicht, ich mache mich ja auch meistens da auch manchmal zum Affen, in Anführungszeichen. Also im positiven Sinne, ich mache jeden Spaß mit, so würde ich es positiv ausdrücken. Andererseits balanciere ich das auch immer mit Posts, die sehr viel über Werte gehen und über inhaltlich starke, damit es auch eine gute Balance da hat. Aber wir haben ein paar, die sagen, da möchte ich auf keinen Fall mitmachen. Das ist total legitim. Ich habe jetzt gerade von meiner Kollegin ein Video aus der Küche bekommen. Der hat sie doch tatsächlich die Küchencrew überzeugt, was zu machen, von sich aus. Das ist eher selten, dass die aus der Küche mitmachen, aber das ist jetzt eben auch. Das ist für die Kolleginnen und Kollegen auch schön, dass sie da in eine Sichtbarkeit kommen.
Ja.
Die kriegen natürlich auch unglaublich viel Resonanz von ihrer Familie, von ihren Freunden, von den Gästen, die sie auf diesen Videos sehen. Und das macht auch was mit denen. Und die meisten sind eben wirklich sehr, sehr stolz, auch hier zu sein und in diesem Team zu sein. Aber keiner muss, aber jeder darf. Und wenn einer sagt, ich möchte auch mal, dann überlegen wir uns was, wie wir den mit reinbringen und die mit reinbringen. Wichtig ist auch, dass wir eben durch die Bank weg alle mit reinbringen. Den Spüler, die Zimmerdame, den Handwerker, den Empfangsmitarbeiter. Also es gibt da keine Hierarchie oder keine Vorbühne und Hinterbühne oder so, sondern wir zeigen einfach alles.
Gibt es eine Lieblingsplattform, wo Sie am besten zur Geltung kommen? Also die Ihrer Weite auf Social Media?
Ich würde sagen, nee, sind alle ähnlich und trotzdem mache ich den Fokus lege ich ein bisschen anders. Also auf LinkedIn poste ich ein bisschen anders als auf TikTok. Und die sind auch sehr unterschiedlich, wie die sich entwickeln. Am Anfang war LinkedIn der stärkste Kanal bei mir und dann Instagram und TikTok war relativ schwach. Jetzt ist TikTok ganz stark und Instagram relativ stark und LinkedIn nimmt so ein bisschen ab. Aber wir erzählen überall Geschichten. Und was uns bewegt, wer wir sind. Und am Ende sind die Geschichten doch sehr ähnlich.
Ja. Und wie ist das? Sie mit Ihrem Team sind, ich sage jetzt mal, Social Media Stars. Gibt es da so einen Druck? Wow, jetzt müssen wir müssen diese Resonanz oder das, was, ne, wenn Leute immer wieder kommen und gucken, das müssen wir auch irgendwie bedienen können. Gibt es da sowas, so ein Gefühl? Oder einfach, nee, wir machen was, wozu wir Spaß haben.
Ja. Also ich würde jetzt wahrscheinlich noch nicht sagen, dass ich ein Social Media Star bin, aber man muss schon sagen, also wir haben jetzt, also tatsächlich auf meinen privaten Kanälen mehr Traffic als auf den Unternehmenskanälen. Also das liegt daran, dass wir Menschen folgen eher Menschen als Unternehmensmarkt. Zugleich muss man eben auch aufpassen, reine Personenbezogenheit kann eben auch dann sehr selbstreferenziell werden und reine Unternehmensbezogenheit wird dann eben häufig auch sehr distanziert und kühl. Und die Kombination macht's aus. Ich merke aber schon auch, ich habe jetzt beispielsweise auf TikTok, glaube ich, 110.000 Follower und die wollen natürlich dann schon auch immer wieder Content haben. Das muss man schon auch wirklich sagen. Ich versuche mich aber da nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern wirklich es weiter fließen zu lassen. Und Gott sei Dank in diesem Haus ergeben sich sehr, sehr viele schöne Situationen. Und 95% des ganzen Contents wird tatsächlich mit meinem Handy gedreht. Und da wird einfach draufgehalten und dann wird eine gute Musik drunter gelegt und dann ist es. was ich schon merke, ist beispielsweise, wir haben so eine Serie, die sehr gut ankommt, die nennt sich Hotel Wiki. Von Wikipedia. Und da haben wir mittlerweile 37 Folgen, also ist ja so, so ein Knigge. Und die Texte oder was ich da gemacht habe, das denke ich mir tatsächlich alles immer selber aus. Und da habe ich schon gemerkt, am Anfang haben wir so alle Woche einen gemacht und dann hatte ich einfach, ich muss ja auch noch dieses Haus führen. Ich kann ja nicht nur Social Media machen. Aber dieser ganze Social Marketing Vertriebsbereich besteht bei uns wirklich aus zwei Personen. Das ist meine fantastische Marketing Vertriebsleiterin, die Frau Joggers, und ich. Und mehr gibt's dann auch nicht. Und dafür machen wir relativ viel Wind, sage ich mal, für die zwei Personen. Aber da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das wird mir jetzt zu viel. Ich kann nicht jede Woche ein Hotel-Wiki machen, weil das muss, A, muss ich mir das überlegen, B, muss es dann aufgenommen werden und C, muss es dann auch noch hochgeladen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt am ersten Freitag im Monat beispielsweise. Das ist sowas, wodurch ich mich entlastet habe.
Ja.
Also nur noch 12 Folgen pro Monat. Manchmal fällt mir natürlich auch, was kann man noch alles machen? Weil nach 37 Folgen habe ich fast alle O2s im Hotel. Aber nun gut, man kriegt manchmal auch immer wieder Fragen von Gästen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, es wäre schon da, dass man unter Druck kommt, aber ich versuche eben es weiter locker zu nehmen und spontan und es kommt immer noch genug.
Ja.
Und auf der anderen Seite muss man sich fragen, ich merke schon auch, dass die Plattformen sich in Teilen verändern und beispielsweise LinkedIn habe ich das Gefühl, das nimmt jetzt im Moment gerade ab, weil so viel KI-generierter Content da reinkommt, dass die Leute auch irgendwann fed up sind und sagen, oh, das heißt dann lieber weniger, aber interessant posten, als jede Woche einen Post oder zwei, nur weil der Algorithmus es vielleicht braucht, in Anführungszeichen. Weil so geht es mir auch, diese ganzen Posts, die irgendwie alle ähnlich klingen.
Sehr generisch, sehr.
Sehr generisch, genau. Und man erkennt dann sofort, oh nee.
Das war ChatGPT.
Ja, das war ChatGPT.
Die hat da ordentlich mitgewirkt.
Ja, und ich glaube, da wird es dann auch wieder zu einer Entlastung kommen, weil es dann lieber weniger, aber gut und nicht mehr so viel ist.
Ja, das stimmt. Jetzt haben Sie ja auch den Spagat zwischen Vergangenheit und Moderne. Ihr Hotel gibt es seit 150, 160 Jahren. Beständigkeit und Trends. Ich kann mir das auch sehr herausfordernd vorstellen, diese Geschichte, diese Legacy, das Erbe so zu bewahren und gleichzeitig in einer Zeit, die sich ja unglaublich ändert durch Technologien, durch den Generationenwandel, da auch unglaublich mithalten zu wollen zu müssen. Ist das ein Spagat? Also wie erleben Sie das und wie entscheiden Sie da auch, was Möbel angeht, die Speisekarte? Da ändert sich ja sehr viel.
Also es ist bestimmt ein Spagat. Also wir leben ja seit 160 Jahren. Sie sind Spagat zwischen Tradition und Moderne. Wobei ich ein großer Fan bin von diesem Navigieren zwischen den Polen, ja, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Lernen und Verlernen, zwischen Mut und Angst oder zwischen Form und Fluss oder zwischen Stabilität und Destabilisierung. Das heißt, wir müssen immer dazwischen navigieren. Und dieses Dazwischensein gibt uns eben auch eine Kraft. Es hat eine transformative Kraft. Und man bewegt sich mal mehr auf die eine Seite und mal mehr auf die andere. Zugleich sind diese Traditionen eben kein, sage ich mal, hemmender Block, sondern es ist Fundament, was es weiterzuentwickeln gilt. Und da müssen wir immer entscheiden, was muss bewahrt werden und was müssen wir loslassen und ändern. Und meine Eltern waren aber auch schon Musterbrecher und meine Urgroßeltern auch. Das heißt, wir haben auch Mut, Dinge zu verändern, loszulassen. Und gleichzeitig dürfen wir eben nicht alles loslassen. Also was eben auch das, was sich bewährt hat, eben erhalten, weil es eben auch identitätsstiftend ist und auch Kraft gibt und auch eine Stabilität. Und auf der anderen Seite muss man eben auch immer wieder den Mut haben, Dinge mal vollkommen in Frage zu stellen und Dinge anders zu machen. Und das eher auch ausprobierend, ja. Also, dass man wirklich auch spielerisch ein bisschen damit umgeht. Aber es kann auch sein, dass man irgendwann sagt, oh Mensch, der Stuhl jetzt, oder das ist einfach wirklich, das geht gar nicht mehr. Und dann muss man was Neues hin. Da muss man auch mal mutig sein, wirklich was zu brechen. Ja, deswegen kann bei uns sein, dass eben auch was sehr Modernes zwischen was sehr Traditionellem steht, ja. Aber dass es insgesamt stimmig ist. Und das eben sehr achtsam auch zu machen. Also man darf weder den Fehler machen, alles sozusagen in Frage zu stellen und über Bord zu werfen. Und den anderen Fehler ist das Gegenteil, alles zu bewahren und nichts zu verändern.
Also ja, genau.
Eine gute Balance finden.
Mhm. Sie haben mal gesagt, das ist eine Herkulesaufgabe, das Hotel zu leiten. Worin besteht dieser Herkulesaspekt?
Also das liegt für mich insbesondere darin, dass wir eben eine ökonomisch sehr herausfordernde Situation haben und wir verwalten eigentlich auch ökonomisch den Mangel. Ja. Also es gibt den alten Spruch in der Hotellerie, wie wird man Millionär, man ist Milliardär und kauft sich ein Fünf-Sterne-Haus, dann wird man das ganz schnell, weil es ist ein Fass ohne Boden. Und in dieser Situation ist es so, dass man schon viele schlaflose Nächte hat, wenn eben jetzt beispielsweise wie in der jetzigen Situation einfach mal die Nachfrage total ausbleibt, weil der ganze arabische Markt wegbricht oder die Amerikaner nicht mehr kommen oder sowas, dann ist es sehr schnell sehr existenzbedrohend, weil wir eine Personalkostenquote von 53% haben. Das heißt, 53% des gesamten Umsatzes von uns sind nur Personalkosten. Und das sind quasi Fixkosten. Und diese Aufgabe ist eine Herkulesaufgabe und da muss man immer gucken, wie man das intelligent managt. Und der Vorteil ist, dass uns das Areal hier gehört sozusagen. Wir können ein bisschen mit der Pacht bzw. Miete wie kommunizierende Röhren arbeiten und wir betreiben eigentlich Gewinnminimierung durch Investitionsmaximierung. Wenn es uns gut geht, investieren wir mehr. Wenn es uns schlecht geht, investieren wir weniger. Aber es gibt einen gewissen Grundstock, den wir immer investieren, jedes Jahr investieren müssen, damit es bleibt. Das sind bei uns 100.000 Euro, was aus dem laufenden Betrieb eben erwirtschaftet werden muss. Das ist eine Herausforderung, die mich insbesondere natürlich als vierte Generation schon umtreibt. Ich habe natürlich meine Eltern immer noch und es ist dann auch geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber da fragt man sich, das ist schon sehr, sehr herausfordernd. Und das andere ist, wir haben ja unterschiedlichste Themenfelder hier. Hier muss man auf der einen Seite Architekt sein, man muss Bauherr sein, man muss Psychologe sein, man muss gastronomisch sich auskennen. Also es sind ganz viele Gewerke, die hier in dieser kleinen Stadt immer am Laufen zu halten sind. Und rein technisch ist es eine unfassbare Aufgabe. 20 Fahrstühle, 20 unterschiedliche Klimaanlagen, Heizungen, die ganze Digitalisierung, die ganzen Systeme, die da im Hintergrund laufen, das ist unglaublich. Also, und das ist etwas, was ich mir, bevor ich in die Hotellerie eingestiegen bin, nicht vorgestellt habe. Weil viele Menschen denken immer so, Hotel kann ja jeder betreiben und wer nichts wird, wird, wird. Also so schlimm kann es ja nicht sein, Schnitzel zu braten. Aber die ganze Logistik, die dahinter steht, die ganze Technik, die ganzen Abläufe, das ist wirklich nicht ohne. Ja, und dann müssen sie die Sauberkeit hier in diesem ganzen Haus gewährleisten und von den ganzen Vorschriften mal abgesehen, Arbeitssicherheit, Brandschutz, also unglaublich. Und das meine ich mit Herkulesaufgabe, man bräuchte eigentlich 10 verschiedene Personen im einen, um das alles irgendwie gut hinzukriegen. Auf der anderen Seite haben wir ein fantastisches Team, eine super Bereichsleitung und wir haben ja sowieso den Ansatz der Schwarmintelligenz. Also ich glaube sowieso nicht, dass ich es alleine weiß, sondern entscheidend ist, dass wir das als Team gut hinkriegen. Und da haben wir sehr tolle Kolleginnen und Kollegen, die da mit Verantwortung und Leidenschaft ihr Bestes geben in den unterschiedlichen Bereichen. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, toi, 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 ich klopfe es mal auf Holz, dass wir das auch in dieser schwierigen Zeit wieder gut hinkriegen und auch in den nächsten Jahren gut hinkriegen.
Letzte Frage für Sie. Weshalb ist es Ihnen wichtig, diese dienende Führung und diese werteorientierte Führung weiter in die Welt, in die Wirtschaft zu tragen? Sie hatten mal gesagt, Sie möchten, dass das auch noch weiter, da weiter auch diese Fackel tragen, ihre Vision auch wirklich in die Welt, in die Wirtschaft, in die Gesellschaft tragen. Warum ist Ihnen das wichtig?
Weil meine Erfahrung ist, dass es einfach die Welt ein bisschen besser macht, wenn man nett ist, wenn man herzlich ist, wenn man zugewandt ist, ehrlich, fair, integer, wenn diese ganzen Werte, die wir leben, wenn wir die wirklich im Kleinen leben und dann nach außen geben und je mehr dann mitmachen, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass es die Welt einfach ein bisschen besser machen würde. Und das ist auch das, was wir wiedergespiegelt bekommen. Und ich glaube eben, dass wir dann durch diese kollektive Haltung, die man dann einnimmt, wirklich etwas bewirken kann in seinem näheren Umfeld, vielleicht im Branchenumfeld, vielleicht in der Gesellschaft und vielleicht auch in der Welt. Also wir glauben an den Homo Empathicus und nicht so sehr an den Homo Economicus. Das heißt also, mehr Gutes zu tun als Schlechtes und einfach ein altruistisches, zugewandtes Leben zu führen. Und es gibt ja den alten Spruch, das wahre Glück liegt im Geben und nicht im Nehmen. Und wenn man das verstanden hat, wird man selber glücklich. Und je mehr das verstehen, glaube ich, desto besser wäre es für uns und für unsere Gesellschaft.
Ja. Tolles Schlusswort. Herzlichen Dank für ja, diese Weisheit. So pointiert am Ende das große Ende. Ganz toll. Frau Dr. von Kretschmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das tolle Gespräch, für die Inspiration und für diese wunderbare Vision, die Sie zum Leben erwecken und anderen zugänglich machen.
Liebe Frau Deckers, vielen Dank für das Gespräch und für Ihr Interesse und dass wir darüber sprechen konnten. Freut mich.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.